Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu begrüßt sie Susanne Lurwig. Und wir machen heute viel Lärm um das Thema Nichtstun, besuchen die Bibliothek eines ehemaligen Müllmanns in Kolumbien und fragen, welche Auswirkungen die Kürzung des Kulturstaatsministers für einige Produktionsstätten haben. Zu Beginn, da tauchen wir aber ein in die Geschichte Venezuelas. Genauer das Verhältnis des Landes zu den USA. Immer wieder haben die USA ja versucht, Venezuela zu kontrollieren und Machthaber einzusetzen. Denn Venezuela hat Rohstoffe wie Öl, die in den USA heiß begehrt sind. Nun ging Donald Trump sogar so weit, dass er sagte, die USA könnten das Land auch erst einmal selbst regieren, wenn die designierte Maduro-Nachfolgerin Delcy Rodriguez nicht den Vorstellungen der USA gemäß das Land führen würde. Christian Zwick ist Historiker und lehrt an der Universität Klagenfurt. Sein Forschungsschwerpunkt ist Lateinamerika und die Karibik. Er hat lange Zeit in Venezuela gelebt, hat dort noch viele Kontakte. Und von ihm wollte ich wissen, was er bislang gehört hat. Sind die Menschen überrascht, schockiert von dem Angriff der USA?
Die Kontakte, die ich habe in Venezuela, die sind sowohl schockiert als auch überrascht. Schockiert darüber, dass es doch recht viele Opfer gegeben hat im Vergleich zu dem, was Donald Trump gestern gesagt hat. Denn er hat ja nur die Opfer, die die USA nicht gehabt haben bei diesem Angriff, erwähnt, aber nicht die vielen Kollateralschäden, die es natürlich bei so einem Angriff gibt. Das ist sicherlich schockierend, weil man ja nicht weiß, ob nicht Freunde, Bekannte darunter sind, unter denen mit denen ich mittlerweile in den letzten 30 Stunden sprechen konnte. Überrascht ist man auch über die Art und Weise, wie das Ganze angelaufen ist. Die Regierung war ja seit Monaten auf so einen Angriff vorbereitet und dann ist der Angriff doch relativ zügig über die Bühne gegangen und die vielgerühmte Abwehr des imperialen Gegners, des Feindes, in dem Sinne überhaupt nicht stattgefunden. Und das überrascht dann doch letztendlich und macht natürlich den Raum auf für viele Spekulationen.
Der Rückhalt für Maduro, der war ja nicht besonders groß in der Bevölkerung. Seine Wahl galt als illegitim, als nicht berechtigt. Dennoch haben Sie bei uns im Programm beispielsweise im November noch gesagt, Sie könnten sich nicht vorstellen, dass die Bevölkerung sich gegen Maduro wenden würde, denn immer noch lieber ihn als die USA. Was ist da jetzt passiert? Jetzt gibt es ja tatsächlich schon Stimmen, die sagen, da muss jemand geholfen haben, also aus der eigenen Regierung.
In der Bevölkerung hat Maduro doch bis zu einem gewissen Grad einen ordentlichen Rückhalt gehabt. Er ist der Mann, der aus der Gewerkschaft kommt. Er ist der Zivilist. Er ist der Erste seit langem, der sozusagen auch hier versucht hat, eine Politik zu machen, die misslungen ist, aber die zumindest den Anschein hatte, als wenn sie von unten käme. Das andere, was Venezuela kennt, ist eigentlich immer nur Militärdiktaturen. Wenn wir uns die Zeit seit Simón Bolívar Anfang des 19. Jahrhunderts ansehen, dann können wir zahlreiche Militärdiktaturen, Caudillos sehen, die dieses Land regiert haben und die immer wieder im Austausch auch mit den USA ab zumindest aus dem 20. Jahrhundert gestanden hat. Und es hat hier den Anschein, da möchte ich gar nicht jetzt Ihnen widersprechen, dass hier von Ihnen innerhalb des Machtzirkels jemand den Maduro, sagen wir mal, fallen gelassen hat. Auch denn so eine konzertierte militärische Aktion muss natürlich mit Unterstützung von Ihnen passiert sein.
Die Situation der Bevölkerung, die ist ja nur alles andere als rosig, selbst wenn Maduro als links antikapitalistisch gilt. Die Bevölkerung ist arm, bleibt arm. Da hat sich eigentlich nichts geändert in den letzten Jahren, oder?
Nein, es hat sich in den letzten Jahren eher verschlechtert. Wir haben bis 2008 einen Anstieg an Sozialleistungen über die Petrorente. Wir haben den Versuch von Diversifizierung der Wirtschaft unter Chavez gehabt. Und das geht ab 2008/2009 mit dem sinkenden Erdölpreis am Weltmarkt, bricht das mehr oder weniger auch zusammen und beschleunigt sich dann natürlich auch noch durch das Embargo, die Embargo-Politik der USA und auch der Europäischen Union. Und die Bevölkerung hat das zu spüren bekommen. Und das ist jetzt eben die große Frage. Wie kann sich das verbessern? Donald Trump hat gestern gesagt, er wird die Erdölindustrie in amerikanische Hand nehmen und dann wird es auch für die Venezolaner wieder besser werden. Die Frage ist nur, die sich am heutigen Tag ja auch dann stellen wird, ist, wie viele Oppositionelle werden denn jetzt auf die Straße gehen? Wer übernimmt sozusagen die Oppositionsrolle? Denn eine Oppositionsrolle hat Trump ja schon ausgeschlossen, nämlich Maria Corina Machado. Er hat sie gestern zur Persona non grata für die Opposition und somit auch für eine mögliche Präsidentin gebracht. Und das hat doch sehr überrascht.
Venezuela war ja lange fast eine Art Vasallenstaat der USA, ein Land, in dem der amerikanische Botschafter teilweise vor Ort ein wenig die Geschicke mitgelenkt hat. Wird sich das Land, glauben Sie, wieder in diese Richtung bewegen?
Venezuela ist ab dem Zeitpunkt, ab praktisch 1904, in dem Moment, wo die USA die Schulden, die Venezuela an das Deutsche Reich hatte und an andere europäische Kreditgeber, die den Eisenbahnbau in Venezuela finanziert haben, dieser Zeit ist sozusagen, sind die USA dann die Macht in Venezuela, die im Prinzip alles kontrolliert hat, was wirtschaftlich und auch politisch ihnen Vorteile erbracht hat. Und wenn man sich die Pressekonferenz von gestern in Florida von Donald Trump anhört, dann spricht genau das aus. Er hat ja auch von einer Donald-Doktrin statt Monroe-Doktrin jetzt gesprochen. Das sind natürlich sehr blumige, aber doch ganz interessante Ausflüge vom Präsidenten in die Geschichte zurückwirken. Also die wissen ganz genau, was sie da tun. Und ja, es sieht so aus, dass sich es hier die neue, und zwar bolivarische Regierung, die gar nicht neu ist, eine Vereinbarung bereits getroffen hat. Und da schaut es so aus, wie wenn in Zukunft möglicherweise der US-amerikanische Botschafter wieder am Ministerratssitzungen teilnehmen könnte.
Der Historiker Christian Zwick zur wechselvollen Geschichte Venezuelas und den USA. Wie Venezuela steht auch Kolumbien unter Druck durch die USA. Aber an dieser Stelle, da soll es einmal nicht um Drogenproblematiken, Regimewechsel gehen, sondern um Bücher.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Ja, und in Kolumbien, da gibt es eine Bibliothek der geretteten Bücher. Eigentlich sind es gleich mehrere hundert Bibliotheken. Gerettet hat sie José Alberto Gutierrez. Er hat als Müllmann Bücher vor der Zerstörung bewahrt, aus seinem Haus eine Art öffentliche Bibliothek und ein Zwischenlager gemacht. Tobias Wenzel hat ihn mehrfach in Kolumbien besucht.
Das ist wie wenn ein Goldsucher gräbt und schürft und dann Goldstückchen findet.
2015 in Santa Fe, einem gefährlichen Viertel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, lenkt José Alberto Gutierrez zufrieden einen Müllwagen in seiner Nachtschicht. Sehnsüchtig erwartet er den Ruf der beiden Kollegen, die draußen die Müllsäcke in die Presse werfen. Das bedeutet, sie haben im Müll Bücher entdeckt und reichen sie Gutierrez gleich ins Führerhaus für seine Bibliothek der geretteten Bücher. Nun, 10 Jahre später, im armen Süden der Stadt, betritt Gutierrez, den sie in Kolumbien den Herrn der Bücher nennen, über eine Außentreppe das Obergeschoss seines Hauses. Hier oben lebt er mit seiner Frau. Wir gehen hinab ins Erdgeschoss, das unbewohnbar ist.
Alles ist voller Bücher.
Zigtausende Bücher stehen in Regalen, stapeln sich aber vor allem in chaotischen Haufen bis zur Decke und lassen nur einen schmalen Gang frei. Dies ist die Bibliothek der Bücher, die Gutierrez vor der Mülldeponie bewahrt hat. Eine Bibliothek, die vor allem von den Nachbarskindern genutzt wird. Die nächste öffentliche Bibliothek ist eine halbe Stunde Fußweg entfernt.
In solchen Bibliotheken dürfen Kinder keinen Lärm machen. In unserer Bibliothek lesen wir still eine halbe Stunde, aber dann tanzen wir eine Stunde lang und danach malen wir eine halbe Stunde. Wir gestalten das alles spielerisch, damit sich die Kinder nicht langweilen.
Diese Bibliothek ist auch ein sich ständig wandelndes Zwischenlager. Von hier aus hat Gutierrez gemeinsam mit seiner Frau Luz Mary Bücher in die ärmsten Gegenden Kolumbiens gebracht und dort 615 neue Bibliotheken geschaffen. In Kindergärten und Schulen, in Gefängnissen und im Dschungel. Allein in den Chocó, die benachteiligte Gegend am Pazifik, haben sie über 10 Tonnen Bücher gebracht. Den Job als Müllmann hat Gutierrez allerdings verloren. Er vermisst seine Schichten.
Das war mein Applaus, Bücher zu entdecken.
Nun gelangen die Bücher anders zu ihm. Eine Frau teilt Gutierrez am Telefon mit, dass sie ihm Bücher schenken möchte, die sie sonst wegwerfen würde. Aber er hat keinen eigenen Wagen zum Abholen und Liefern und ist darauf angewiesen, dass ihm Familienmitglieder einen tagweise leihen. Und ihm Geld für Sprit schenken. Denn er und seine Frau sind längst mittellos.
Wir haben alles in dieses Projekt investiert. Unser Leben, unser Geld.
Seine Frau hat ihre Rinder verkauft und Kurse in Bibliothekswesen belegt, um ihren Mann zu unterstützen. Gutierrez selbst liebt Bücher. Seit ihm in seiner prekären Kindheit ein Buch des österreichischen Psychiaters und KZ-Überlebenden Viktor Frankl wieder Mut gemacht hat. Weltweit wurde über das Ehepaar berichtet. Eine New Yorker Universität hat den beiden Ehrendoktortitel verliehen. In Frankreich wurde die Geschichte des Herrn der Bücher in einer Kantate erzählt. Aber was hilft die Ehre, wenn der Lieferwagen fehlt und eine Lagerhalle, idealerweise mit angeschlossener Werkstatt?
Hier in Bogotá wird nämlich sehr viel Holz weggeworfen. Daraus würden wir Regale, Tische und Stühle bauen. Das Mobiliar für Bibliotheken. Diese Bibliothekenfabrik wäre mein Traum. Dann könnten wir das Mobiliar und die Bücher in die Ecken Kolumbiens bringen, in denen sie am dringendsten benötigt werden.
Bis dahin entstehen neue Bibliotheken langsam aus der Zwischenlagerbibliothek im Haus von José Alberto Gutiérrez.
Wir sind die einzige Bibliothek der Welt, in der Leute Bücher ausleihen und wir uns den Luxus erlauben, sie ihnen zu schenken.
Die besonderen Bibliotheken von José Alberto Gutierrez. Tobias Wenzel hat ihn besucht.
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Und heute, da widmen wir uns dem Ruhen, dem Faulenzen, Ausspannen, Me-Time, Selbstzeit oder schlicht dem Nichtstun. Die Zeit, die wir eben nicht mit Arbeiten verbringen, die trägt seit jeher viele Namen. Wie wir darauf blicken, auf dieses Nichtstun, wie sich die Wahrnehmung zu dem Thema verändert hat, das hat die Historikerin Yvonne Robel erforscht und in ihrem Buch »Viel Lärm um nichts« veröffentlicht. Ich habe sie gefragt: Ist es Lärm um nichts, die Debatte ums Nichtstun, oder ist sie nicht doch sehr politisch aufgeladen?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall nicht Lärm um nichts. Vielleicht hätte da noch eher ein Fragezeichen dahinter gehört. Also es ist insofern auf jeden Fall politisch, weil es viel Lärm um unser Verhältnis zu Arbeit, zu Zeit ist, aber auch viel Lärm um unser Verhältnis zu Konsum zum Beispiel. Also da wird ganz viel verhandelt, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir kommunizieren. Deswegen ist das Thema, was vielleicht auch erstmal ganz fröhlich daherkommt, das Sprechen über Nichtstun, für mich ein hochpolitisches Thema auf jeden Fall.
Dass Politiker, Politikerinnen das Nichtstun immer ein wenig kritisch beäugen, das zieht sich auch durch die Geschichte. Also Kanzler Gerhard Schröder, schreiben Sie ja auch, der sagte einst, es gibt kein Recht auf Faulheit. Friedrich Merz, der moniert, es müsse wieder mehr gearbeitet werden. Werden oder wurden Menschen, die dem Leistungsgedanken nicht eins zu eins frönen, immer schon kritisch betrachtet?
Ja, genau. Also man könnte jetzt einfach sagen, das ist eine Kontinuität, die sich erstmal in ihrer Allgemeinheit durchzieht. Und ich gehe mit meiner Untersuchung erstmal lediglich bis in die 1950er Jahre zurück. Aber schon da finden wir ganz viele historische Beispiele, wo in dem Fall erstmal Politiker oder Politikerinnen genau diese Referenz auf Faulheit machen oder auch Meinungsforscherinnen immer wieder feststellen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders faul sind. Und das sind gar nicht immer nur die Menschen ohne Erwerbstätigkeit, sondern zum Teil auch diejenigen, die erwerbstätig sind. Siehe Merz, dass sozusagen die, die arbeiten, erwerbstätig sind, noch mehr arbeiten sollen. Was ich aber spannend finde, jenseits dieser sozusagen auch dieser Kritik oder Disziplinierungsgeschichte, könnte man es ja auch nennen, ist eigentlich dieses Wechselspiel dieser vielleicht auch Angst vorm Nichtstun oder diese Warnung vorm Nichtstun mit so Sehnsüchten, die genauso vehement die ganze Zeit über den Zeitraum, den ich mir angeguckt habe, da waren und gleichzeitig, und das ist für mich so das dritte Standbein, auch solchen Aneignungsgeschichten, also Personen, die sich explizit nichts tun, in bestimmten Formen und Haltungen auf die Fahnen schreiben und sich der Begrifflichkeiten und bestimmter Praktiken auch bedienen, um politische Statements sozusagen zu artikulieren etc.
Das war ja auch eine Art politischer Protest, wenn wir jetzt an die Punkjahre denken, die Sie ja auch beleuchten. Also Sie gehen ja von den Wirtschaftswunderjahren über die 68er bis eben hin zu den Punks in den 80ern. Das Nichtstun hat da zwar einen Wandel vollzogen, aber war ja durchaus auch als Statement, als politisches Statement gemeint, oder?
Es war immer wieder auch als politisches Statement gemeint und das ist dann auch sehr unterschiedlich, was man damit ausdrücken wollte. Zum Teil ist sozusagen auch Nichtstun, manchmal ist es auch eine Form von etwas Nichttun, das sind ja auch Grenzen, die dann verschwimmen, hat dann zum Teil etwas auch mit Konsumkritik zu tun. Zum Beispiel, wenn man noch mal ein bisschen zeitlich zurückgeht von den Punkern, in die 60er Jahre, die sogenannten Gammler, ne, die auch mit ihrer Form öffentlich zu sein erstmal so eine Form von Konsumkritik auch formulierten.
Wechselt eigentlich der Blick auf dieses Nichtstun je nach Konjunkturlage? So geht es der Wirtschaft gut, dann darf man auch nichts tun, weil dann haben ja alle viel schön und fröhlich geschafft. Und geht es der Wirtschaft schlecht, dann gucken wir noch mal ein bisschen kritischer drauf?
Nein, davon wäre ich ausgegangen am Anfang. Genau sozusagen auch zu fragen, in wirtschaftlichen Krisenzeiten oder politischen Krisenzeiten, dass es dann so ein, ja, mehr Hinwendung oder Abwendung vom Nichtstun gibt. Aber das ist sozusagen ein Ergebnis, was es natürlich irgendwie weniger eindeutig macht. Aber trotzdem, meiner Untersuchung ist, dass es kaum auf solche Konjunkturen zurückzuführen ist. Wenn man sich nur dieses politische Sprechen angucken würde, dann könnte man vielleicht ableiten, okay, die Rhetorik schraubt sich hoch angesichts von aber auch rhetorisch erzeugten Krisensituationen oder irgendwie in einem zeitlichen Abstand vor Wahlen oder wie auch immer. Aber wenn ich mir das ganze Feld angucke, und ich habe mir ja nicht nur das politische Reden darüber angeschaut, sondern eben auch das wissenschaftliche, populärwissenschaftliche, vor allen Dingen auch das mediale Reden darüber, da ist es eher so, dass es permanent diesen Wechsel zwischen extrem präsenten Sehnsüchten nach dem Nichtstun und dieser Diffamierung von Nichtstun und eben diesen Aneignungsformen geht.
Ja, interessanterweise, da schreiben Sie ja auch, wurde Menschen wie beispielsweise dem Erben Gunter Sachs zugestanden, dass er nichts tut, weil er hat ja viel Geld, der darf das. Das kann man sich ganz gut mal angucken, das ist nicht schlimm. Und anderen wiederum, die jetzt nicht so gut situiert sind, denen wurde das gar nicht zugestanden, auch medial nicht.
Also natürlich braucht man sich da nicht den Kaffee tun. Es ist so, dass Forderungen nach Nichtstun oder die Anerkennung von Formen des Nichtstuns also auffallend entlang sozialer Grenzen stattfindet. Was mich auch interessiert hat, ist, wann ist es legitim oder wird es als illegitim angesehen? Und dann haben wir einmal diese Scheidelinie erwerbstätig oder nicht erwerbstätig tatsächlich, die stattfindet. Es gibt ja sozusagen so einen florierenden Ratgebermarkt für diesen Bereich Nichtstun seit ungefähr den 80er Jahren. Wenn ich mir so neuere Ratgeber angucke, die geben ja auch so Anleitungen zum Nichtstun aus einer bestimmten Position heraus. Das ist oft verbunden mit Konsumverzicht, mit Dinge wegwerfen und so weiter. Die sprechen natürlich aus einer bestimmten sozialen Position heraus. Also die setzen was voraus, dass ich sozial in der Lage bin, viel Zeit mit Nichtstun zu verbringen und dann auch mit wegwerfen. Das ist immer mal wieder auch kritisiert worden. Also wenn Sie an Corona-Zeiten denken, da gab es ja auch Rufe, die dann laut wurden, dass das ja auch sozusagen der Lockdown so eine Chance sei, mal wieder zu sich zu finden und nichts zu tun und besinnlich zu werden. Und da hat sich aber sehr schnell auch sozusagen so eine Kritik an sozialem Ausschluss dieser Perspektive geregt.
Dieses Nichtstun ist nämlich lange nicht für alle gleich. Also Menschen, die stark körperlich arbeiten, für die ist das Nichtstun sicherlich anders definiert als, ich sag mal jetzt ganz salopp, Schreibtischtäter.
Das wäre so eine klassische Unterscheidung aus den 60er Jahren gewesen tatsächlich. Kann man sich so Zeitschriften angucken, da gab es richtig Tabellen. Erstmal auch unter der Überschrift Freizeit oder dann auch Urlaubsgestaltung, wo ausdifferenziert wurde, wer vor welchem Erwerbstätigkeitshintergrund eigentlich welche Form von Auszeit oder Urlaub, Ausgleich braucht. Das Interessante ist, wo dann das Nichtstun auftaucht. Also da hatte auf jeden Fall das Nichtstun mehr Berechtigung für Menschen mit harter körperliche Arbeit, während es für sozusagen Schreibtischtätigkeiten dann wurde eher empfohlen, sich sportlich zu betätigen in seiner Auszeit. Und das ist aber eine Differenzierung, die im heutigen Sprechen über Nichtstun ehrlich gesagt fast weniger gemacht wird, als das in den 60er Jahren gemacht wurde.
Ja, wahrscheinlich viel weniger Menschen, die heute noch hart körperlich arbeiten. Deswegen muss man da nicht mehr so ausdifferenzieren, vermutlich.
Genau, das könnte man vermuten. Ich glaube aber, es hat auch noch was mit was anderem zu tun. Eine Veränderung, die ich vor allen Dingen in den 80er Jahren so ausgemacht habe, ist diese Hinwendung zum Individuellen. Also in den 60er Jahren wird halt sehr viel über Gruppen, ne, Berufsgruppen oder wie auch immer in Bezug auf das Nichtstun gesprochen. Wenn man sich da Ratgeber anguckt, wird so die Menschheit angesprochen. Und in den 80er Jahren gibt es so ein Schiff, dass das Individuum viel mehr angerufen wird. Diese Ausrichtung am Individuellen, die kommt uns heute vielleicht sehr, sehr vertraut und normal vor. Die ist aber historisch gewachsen. Vielleicht ist das noch ein zweiter Grund, warum diese Differenzierung über Berufstätigkeit nicht gemacht wird, weil die Logik, das am Individuum zu messen, ja was ganz anderes ist. Ne? Das misst dann nicht mehr an der Tätigkeit.
Ist das Nichtstun auch ein bisschen anstrengend, oder?
Ja, total. Also wenn man sich die ganzen Ratgeber anguckt mit einem irgendwie zwinkernden Auge, aber trotzdem so Anleitung tatsächlich versuchen bereitzustellen, ist es auch ein permanenter Appell, produktiv zu werden eigentlich. Und darin könnte man durchaus eine Anstrengung sehen, das stimmt.
Sie erinnern in Ihrem Buch auch daran, dass es ohne Faulheit keinen Fortschritt gäbe. Nach dem Motto, weil der Mensch zu faul war zu rudern, hat er dann irgendwann mal das Dampfschiff erfunden. Ist also das Nichtstun geradezu wichtig für den Fortbestand oder die Entwicklung einer Gesellschaft?
Ich erinnere nicht daran. Das ist tatsächlich aus einem Zitat quasi, was ich analysiere. Aber diese Idee, die man immer wieder findet in verschiedenen Varianten, dieses, dass Nichtstun sei notwendig für die Menschheitsentwicklung oder für den Fortschritt und so weiter, die bezeichnet für mich ein ganz wichtiges Motiv und was sich übrigens durch die Zeit hinweg findet, nämlich die Idee, Nichtstun ist dann legitim oder gut oder richtig, wenn es produktiv ist, wenn irgendwas rauskommt. Und manchmal heißt das Ziel quasi Fortschritt, manchmal heißt es Erholung, manchmal heißt es Gesundheit, manchmal heißt es politische Haltung. Aber das ist sehr deutlich, dass es manchmal gar nicht um welche Gruppe darf Nichtstun geht, sondern Nichtstun, und das ist sozusagen auch eine Deutung, die bis heute anhält, ist dann besonders legitim, wenn es produktiv ist, kreativ ist und irgendwie sowas rauskommt und sei es denn der Fortschritt.
Ja, Nichtstun ist auch nicht leicht. Die Historikerin Yvonne Ruppel. 10 Jahre ist es her, da haben sich mehrere Produktionshäuser in Deutschland zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Darunter Kampnagel in Hamburg, Park Zollverein in Essen, Hellerau in Dresden. In diesen Häusern produziert und präsentiert die freie Szene ihre Tanz-, Theater- und Performancestücke. 10 Jahre lang haben sie Geld vom Kulturstaatsministerium erhalten. Doch damit ist nun Schluss. Nicole Strecker hat sich umgehört, was das für die Häuser und für die Produktions-, für die Performance-Szene bedeutet.
Das Bündnis internationaler Produktionshäuser bildet ein so in Europa einzigartiges Kooperationsnetzwerk in der Kunst und Kultur.
Also erstmal ist es ein wahnsinnig tolles Vernetzungsinstrument.
Das Bündnis war und ist für mich vor allem ein gemeinsamer Raum des Arbeitens, Nachdenkens, Kommunizierens.
Das ist dadurch auch ein großes Lernlabor.
So definieren die Intendantinnen Amelie Deufelhardt von Kampnagel Hamburg, Carina Schlewitt von Dresden-Hellerau und Intendant Stefan Hiltehaus von Pack Zollverein Essen das Bündnis. Ein Erfolgsmodell, wie Hiltehaus betont.
Es gibt kein europäisches Festival, wo nicht irgendwelche Produktionen vom Bündnis sichtbar sind, die mitkoproduziert, die hier mitentwickelt wurden. Auch in Museen wie Tate Modern, wir waren in Centre Pompidou unterwegs mit unseren Arbeiten, auf der Biennale von Venedig oder auch bei MoMA.
Mit Künstlerinnen und Künstlern wie Louise Le Cavalier, Esther Salomon, Trachel Harrell. Der US-amerikanische Choreograf etwa, der mit seinen cleveren, sensiblen Arbeiten zur Tanzgeschichte und queeren Kultur längst ein internationaler Star ist. Er wurde erstmals in Deutschland im Berliner Hau gezeigt und wird auch von Kampnagel, Hellerau und Pack Zollverein unterstützt und präsentiert.
Wir konnten mit dem Bündnis auf eine ganz andere Umlaufbahn umschalten. Also wir konnten PartnerInnen einladen, langfristig auch einladen, die wiedergekommen sind, die global vernetzt sind. Da entstanden ganz andere globale, internationale Netzwerke.
Rund 700 Partnerschaften weltweit habe das Bündnis entwickelt. Aber ohne die Kooperation dürften für Pack Zollverein die internationalen Produktionen schwierig werden, meint Stefan Hiltehaus. Und Amelie Deufelhardt ergänzt:
Man muss auch noch mal gucken, was diese Kollaborationen bedeuten. Dann arbeitet man mit einem Künstler aus Chile oder so. Dann redet man plötzlich auch mit dem Festival in Chile und sagt dem: Guck mal, wir haben ja noch eine interessante Produktion aus Hamburg. Wie wär's denn damit?
Was bedeutet, auch deutsche Künstlerinnen und Künstler profitieren von den Netzwerken. Diese nicht weiter zu fördern hieße, die deutsche Kultur vom internationalen Kontext zu entkoppeln.
Es geht hier nicht darum, dass nur die Spielpläne der lokalen Institutionen gefördert werden. Das wäre nicht bundesrelevant. Aber diese Arbeit, die wir da machen, ist bundesrelevant aus meiner Sicht in einem sehr umfänglichen Sinn.
Um die lokale Unterstützung muss sich Kampnagel in Hamburg ja derzeit auch keine Sorgen machen. Die Kulturfördertöpfe sind dort nicht kleiner geworden. Anders Hellerau in Dresden.
Alle Kulturinstitutionen müssen enorm sparen. Und insofern ist die Situation die, dass Hellerau, ich sag das so salopp, fürs Programm kaum noch städtische Mittel zur Verfügung hat.
Ohne die Bündnisgelder, sagt Intendantin Karina Schlewitt, müsste etwa das gesamte Residenzprogramm mit dem Schwerpunkt auf Osteuropa in Hellerau gestrichen werden. Und dann ist da ja noch die AfD, zweitstärkste Kraft im Sächsischen Landtag, stärkste im Stadtrat.
Naja, die Haltung der AfD, die kennen wir, die ist natürlich nicht pro Hellerau eingestellt. Das hat die AfD auch mehrfach betont und auch in ihrem Wahlprogramm verankert.
Und da war natürlich das Bundesgeld wie so ein Nachweis, das ist super wichtig, das ist anerkannt, auch für die Lokalpolitik und auch für die Landespolitik.
Ein psychologischer Rückhalt also, so Amelie Deufelhardt, gegen den enormen politischen Druck auf Hellerau. So geschieht ein Großteil der Arbeit des Bündnisses im Hintergrund. Nichts, womit man als Kulturstaatsminister öffentlich glänzen kann. Am sichtbarsten ist das Bündnis mit seinem gemeinsamen jährlichen Festival Claiming Common Spaces. Das wird in diesem Jahr noch einmal stattfinden durch Mittel vom Fonds Darstellende Künste. Wird Kulturstaatsminister Wolfram Weimer das Festival eröffnen?
Ja, jetzt im Moment sicher nicht. Wir würden ihn einladen 2027.
Vorausgesetzt, das Bündnis internationaler Produktionshäuser besteht fort, bekommt also doch wieder Geld vom Bund.
Nicole Strecker zur Zukunft mehrerer Produktionshäuser in Deutschland. Und jetzt noch die Kulturmeldung mit Doris Schiffer-Noske, die musikalisch starten.
Wonderful, they called me. Wonderful. So I said, wonderful, if you insist.
Der Komponist Stephen Schwartz ist mit seinen Songs für das Musical Wicked zurzeit vielen präsent. Schließlich läuft Wicked 2 gerade bei uns in den Kinos, der zweite Teil der Verfilmung des Musicals über den Zauberer von Oz. Jetzt hat Schwartz, wie vor ihm schon andere Musikerinnen und Musiker, erklärt, er wolle nach der Übernahme durch Trump-Getreue nicht mehr im Kennedy Center in Washington auftreten. Auf keinen Fall würde ich da jetzt noch einen Fuß reinsetzen, wird er von US-Medien zitiert. Nach eigener Aussage sollte Schwartz im kommenden Mai bei einer Gala im Kennedy Center auf der Bühne stehen. Die aktuellen Verantwortlichen des Kulturzentrums weisen diese Darstellung jedoch als falsch zurück. Schwartz sei gar nicht gebucht gewesen. Der Komponist erklärte, die Absprache sei noch mit früheren Verantwortlichen erfolgt. Laut New York Times hatte das Kennedy Center seit vergangenem Frühjahr sogar auf seiner Website mit der Teilnahme von Schwartz an der Gala geworben. Aktuell sei sein Name jedoch nicht mehr aufgeführt gewesen. Die Macher des Films Wicked 2 scheinen jedenfalls auch keine Trump-Anhänger zu sein. Lassen Sie doch den bösen Zauberer von Oz nach einer Einigung Deal sagen. Die wahren Fans des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien, die hatten gestern Abend einen Termin. Für 21 Uhr am jeweiligen Ort ruft die internationale Tolkien-Gesellschaft nämlich zum traditionellen Geburtstagstoast auf. Vor 134 Jahren wurde der Autor der Romantrilogie Der Herr der Ringe geboren. Auch in Deutschland gibt es ja viele Tolkien-Fans, die bei speziellen Stammtischen zusammenkommen oder ihre Begeisterung für den Autor in den sozialen Medien teilen. Das Geburtstagsritual ist übrigens ganz einfach. Man erhebt das Glas auf Tolkien, sagt der Professor, und trinkt. Was im Glas ist, ist dabei egal. Viele Fans orientieren sich zusätzlich an einer Tradition aus Gondor, einem fiktiven Königreich aus Tolkiens Herr der Ringe. Beim Toast wird das Glas in Richtung Westen erhoben, eine Anspielung auf die Sitte der Gondorianer, vor dem Essen nach Westen zu schauen, wo die untergegangenen Länder lagen.
Die Kulturmeldung von und mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Die Vizepräsidentin in Venezuela möchte nicht mit den USA kooperieren. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.